Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode sprechen wir über das Projekt namens Maranhof, das am 15. November, also vor 2 Tagen, online gegangen ist und an dem wir jetzt seit knapp über einem Jahr arbeiten. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Nico, aber ich glaube, ungefähr so lange dauert das schon.
Ich würde sagen, seit einem Jahr wirklich hands-on quasi das Ganze umsetzen. Die Planungsphase davor war ein bisschen länger noch, aber ja, ungefähr.
Genau. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir es in der ein oder anderen Podcast-Episode schon angekündigt haben, dass es dieses Projekt gibt und dass das jetzt diesen Herbst online geht. Du hast es auf jeden Fall auf Social Media schon mehrmals kommuniziert in den letzten Monaten und heute eben mit dem Online-Gehen dieses Projekts, also mit dem Start des Shops und der Webseite, auf der diverse Sachen erklärt werden, auch einige Videos, über die wir dann gleich noch sprechen werden, einzusehen sind, wollen wir eben auch mindestens eine Podcast-Episode diesem Thema widmen. Und im Zuge dessen haben wir auch einen Gast bei uns. Und zwar sind wir heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt am Start. Und uns begleitet nämlich Nikos Freundin Katharina, die sich später dann auch noch kurz vorstellen wird und die auch so ein bisschen in das Projekt involviert war, beziehungsweise für die Hintergrundgeschichte relevant war.
Sehr involviert war, würde ich sogar sagen.
Genau. Und Nico, kannst du für den Einstieg kurz erklären, was es mit dem Projekt Maranhof überhaupt auf sich hat und wie es dazu kam, dass wir uns dem gewidmet haben?
Ja, sehr gerne. Also wir sprechen ja über das Projekt dann noch im Detail, was es damit auf sich hat. Aber grob gesagt ist Maranhof ein Projekt zum Thema der Hühnerhaltung in allen Facetten. Das heißt, ein Projekt, das versucht, all die Unzulänglichkeiten der aktuell vorherrschenden Hühnerhaltung zu korrigieren und ein in sich geschlossenes, rundes System zu erschaffen, um jenen Personen, die aus ernährungsphysiologischer Sicht darauf angewiesen sind, tierische Produkte, vor allem Eier, aber auch andere tierische Produkte vom Huhn, in der bestmöglichen Qualität, was ernährungsphysiologisch die Qualität angeht, als auch aus der bestmöglichen Haltungsform aus ethischer Sicht bieten zu können. Und warum wir das machen?
Genau, also du hast es ja jetzt eh schon mehr oder weniger übergeleitet. Also der Gedanke sozusagen, dass es eben Personen gibt, die auf gewisse Tierprodukte angewiesen sind, ein Thema, das wir ja auch in diversen Podcast-Episoden schon in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Vielleicht kannst du es auch nochmal in Anbetracht oder in Zusammenhang mit diesem Projekt ausführen.
Sehr gerne. Also letztendlich den Grundstein für das heutige Maran-Projekt, was jetzt rausgekommen ist, der wurde ja eigentlich schon vor mehreren Jahren gelegt. Und zwar als sie 2021 das Buch oder die Recherche für das Buch zum Thema der kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost begonnen habe und im Zuge dessen noch einmal viel, viel, viel tiefer auch in die Literatur eingestiegen bin, als ich das in den vorherigen Buchprojekten gemacht habe und gesehen habe, dass es zum einen da noch sehr viele offene Fragen gibt und zum anderen sehr viel gut etabliertes Risikopotenzial auch bereits für diese vor allem kritischen Lebensphasen, was ja auch dazu geführt hat, dass dieses Buch dann nicht erschienen ist, weil das ja ursprünglich in der Recherche ein pro-veganes Buch war und ich aber dann am Ende zu dem Rückschluss gekommen bin, dass ich eine vegane Ernährung in diesen kritischen Lebensphasen nicht empfehle. Auf Basis dessen hat sich dann auch meine Dissertation thematisch etwas verändert und wurde mehr auch in diese Richtung der Meat-Based Bioactive Compounds, der Kalinutrients, einfach jener Stoffe, von denen wir denken, dass sie vielleicht auch nicht der einzige Grund, aber einer von mehreren Gründen sind, warum eine vegane Ernährung oder eine tierproduktfreie Ernährung vor allem in kritischen Lebensphasen mit besonders hohem Nährstoffbedarf problematisch sein können. Und als dann auch, ich meine, wir sprechen davon von 2021, als dieser Prozess begonnen hat, dann Ende 2022 war es so, dass Katharina so in ihrem 4,5., 5. Jahr der veganen Ernährung war und sich einige der kleineren Probleme, die sie in den ersten Jahren der veganen Ernährung erlebt hat, sich so sehr verschlechtert haben, dass es für sie auch nicht mehr tragbar war, sich vegan zu ernähren. Aber das wird sie dann eh noch im Detail aus ihrer eigenen Sicht erklären. Und im Zuge dessen stellt sich natürlich die Frage dann, welche Tierprodukte Katharina essen wird, welche von der Nährstoffdichte her am höchsten sind und welche auch natürlich für sie funktionieren, welche sie essen kann. Jetzt super viel Innereien beispielsweise, die zwar sehr nährstoffreich wären, aber kulinarisch nicht sehr ansprechend sind, waren dann nicht wirklich eine Option für sie. Und nach den Innereien sind Eier die nährstoffreichsten Lebensmittel. Und dann stellt sich eben die Frage, wo kann man die beziehen? Und vor allem stellt sich für mich auch schnell die Frage, wo können denn andere Personen die beziehen, die ebenfalls wie Katharina gesund gesundheitliche Probleme bei veganer Ernährung haben, die durch den Konsum von Tierprodukten wie Eier dann besser werden. Weil mir ging es ja darum, nicht nur eine Lösung für Katharina zu finden, sondern auch eine Lösung für diese Menschen. Und als wir dann recherchiert haben, um zu sehen, welche Systeme, welche Haltungsweisen gibt es denn, die relevante Mengen an Eiern produzieren, die man auch dann an den Konsument, an die Konsumentin weitergeben kann, zeigt es sich eben, dass da nichts dabei ist, weder in Deutschland, Österreich noch in der Schweiz, dass wir voll und ganz vertreten können. Und so wurde eigentlich in dieser Zeit schon die Idee für das Maranhof-Konzept geboren. Und so ein komplexes, großes Projekt natürlich braucht lange, bis es dann ausgereift ist und bis es umgesetzt ist. Das ist eben erst jetzt der Fall, Jahre später. Aber so kam es, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das Ganze ja auch jetzt in dieser fünfteiligen Doku-Reihe aufgearbeitet haben, für die vielleicht auch das Ganze ein bisschen audiovisuell sich noch angucken wollen.
Genau, die fünf Videos werden wir selbstverständlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Die sind, finde ich, sehr sehenswert, sehr schön geworden. Also da hat uns unser guter Freund und Kollege Erik Lösch auf jeden Fall sehr gute Dienste erwiesen. Und wir wollen jetzt hier eben den Podcast nutzen, um die Inhalte aus den Videos aber auch noch einmal etwas ausführlicher in Audioform aufzubereiten. Wie war das für dich, Katharina, als du gemerkt hast, dass es dir körperlich immer schlechter geht? Was waren so die ersten Symptome, die du feststellen konntest und wie hat sich das mit der Zeit verändert?
Relativ schnell nach der Umstellung auf eine vegane Ernährung hatte ich Symptome wie beispielsweise Zyklusstörungen. Das war damals hauptsächlich einfach ein unregelmäßiger Zyklus, weshalb ich das auch nicht mit der veganen Ernährung in Verbindung gebracht habe, weil ein unregelmäßiger Zyklus kann auf alles Mögliche hindeuten, kann einfach Stress sein und so weiter. Der blieb aber so über die nächsten Jahre und verschlechterte sich auch, weil ich ziemliche Periodenkrämpfe und generell einfach Schmerzen bekommen habe, die ich davor nicht hatte. Und auch da hätte es irgendwas Hormonelles sein können, weshalb ich das überhaupt nicht mit der veganen Ernährung in Verbindung gebracht habe. Und zusätzlich dazu muss man sagen, dass ich eine sehr, sehr überzeugte Veganerin war. Ich war Tierrechtsaktivistin, ich war sehr lange davon überzeugt, dass es sowieso das Gesündeste ist, was man machen kann. Weshalb es mir wirklich einfach nicht in den Sinn kam, dass es irgendwas mit der Ernährung zu tun haben könnte. Und das nächste waren dann Verdauungsstörungen, das heißt sehr aufgeblähter Bauch. Da habe ich mir aber auch erstmal keine Sorgen gemacht, weil das grundsätzlich was ist, wovon viele Veganer berichten. Dann heißt es einfach immer, ja, das ist, wenn man mehr Ballaststoffe zu sich nimmt und so weiter, das kriegt sich dann schon wieder ein. Auch das blieb bei mir aber so. Und ich weiß nicht, das kennen vielleicht einige, wenn man lange solche Symptome hat, gewöhnt man sich irgendwann zu einem gewissen Grad so daran, dass man einfach denkt, okay, das bin ich jetzt einfach, das ist jetzt mein Leben. Und so war es bei mir eben auch. Und dann habe ich aber, das glaube ich war jetzt vor 2 Jahren, so starke Symptome bekommen, dass ich gemerkt habe, okay, hier stimmt einfach irgendwas überhaupt nicht. Und auch das hat angefangen mit den Verdauungsstörungen. Und zwar nach jeder Mahlzeit ist mein Bauch so aufgebläht geworden oder hat sich so aufgebläht, dass ich einfach im 4., 5. Monat hätte schwanger sein können. Also es war schon sehr stark. Ging auch nicht mehr weg. Ist natürlich auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Das ging dann auch mit Blähungen einher, was sich jetzt immer erstmal lustig anhört und auch erstmal, als wir die ersten Male darüber gesprochen haben auf YouTube und so weiter, für sehr viel humorvolle Kommentare, sage ich mal, geführt hat. Weil natürlich das einfach ein witziges Thema für viele sein kann. War aber für mich nicht wirklich witzig, weil es natürlich immer sehr unangenehm ist, abgesehen vom Geruch, aber auch einfach, weil es sehr isolierend ist, weil man nicht mehr unter Leute gehen kann. Also das war ja jetzt nichts, was einfach nur einmal am Tag kurz passiert ist, sondern das war einfach ein durchgehender Zustand und hat sich immer verschlimmert, wenn man gegessen hat. Für mich war es damals auch keine Option, einfach aufzuhören zu essen, weil ich nicht so stark abnehmen wollte, dass das auch noch zum Problem wird. Und dementsprechend war das sehr unangenehm. Und dann fielen langsam an, meine Haare auszufallen, meine Nägel abzubrechen. Und ich habe Gedächtnisstörungen bekommen, die mir sehr zu schaffen gemacht haben, weil es einfach ja, sehr beängstigend, sehr gruselig ist, wenn man beispielsweise nicht mehr weiß, was in den letzten 2 Minuten gesprochen wurde, in welchem Raum man sich befindet. Das hatte ich mehrmals, weil wir nicht zu Hause waren, sondern in einer Art Airbnb gewohnt haben. Und ich dann jedes Mal, wenn ich in einem neuen Raum war und ich da länger gearbeitet habe, so Momente hatte, wo ich mich kurz so hochgeschreckt habe und nicht mehr gerade wusste, was habe ich die letzten 5 Minuten gemacht und in welchem Raum bin ich gerade, weil ich auch in dem Raum alleine war, weil ich mich isoliert habe. Und dann hatten wir beispielsweise so Situationen, wo ich in der Küche stand und Nico hat mich gebeten, so, hey, kannst du bitte weiß ich nicht, Salz oder so mit zum Tisch bringen, wo die anderen saßen. Und ich sagte ja, drehte mich um und konnte mich nicht mehr erinnern, was gerade passiert ist und sah dann auch komplett lost aus. Und diese Situation gab es einfach mehrmals am Tag. Zusätzlich dazu hat das natürlich die Arbeit sehr erschwert, weil, wie manche vielleicht wissen, wir arbeiten zusammen. Ich bin selbstständig und dann gab es einfach mehrmals Situationen, wo ich einfach nicht wirklich arbeiten konnte, weil ich konnte keine Sätze mehr bilden, ich hatte Wortfindungsstörungen, ich konnte mir nichts mehr merken. Und das hat sowohl die Arbeit als auch natürlich Zwischenmenschliches einiges erschwert. Und da kamen dann noch Schwächeanfälle hinzu. Beispielsweise, wenn wir spazieren gegangen sind auf einer flachen Ebene, also keine Berge und so weiter, konnte ich ohne Unterstützung nicht mehr zurücklaufen. Ich musste mich mehrmals am Tag ausruhen vom Stehen. Also wir haben einfach nur im Stehen gearbeitet. Und dann sind wir zum Arzt gegangen, weil ich das sehr beängstigend fand und haben alle möglichen Tests gemacht. Meine Blutwerte waren in Ordnung. Es ist auch nichts Neurologisches oder so festgestellt worden. Und Nico hat zu der Zeit ja schon für seine Doktorarbeit und auch für das Buch recherchiert. Und das hat ihn im Prinzip dazu gebracht, einige Erfahrungsberichte von Ex-Veganern noch mal genauer zu beleuchten, sich noch mal genauer anzuschauen. Und da haben viele von ähnlichen Symptomen berichtet, unter anderem eben auch Brain Fog und die Schwächeanfälle und Zyklusstörungen. Und er meinte dann, hey, lass doch mal probieren, Eier wieder zu inkludieren. Und für mich war das damals wirklich einfach ein weiterer Punkt auf der Liste, den ich abhaken kann, um herauszufinden, was es ist. Und für mich war das jetzt wirklich nichts, wo ich mir dachte, das funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ich wollte auch nicht, dass das funktioniert. Ich war, wie gesagt, ja sehr, sehr, sehr überzeugte Veganerin. Und es war mehr so, okay, dann probiere ich das aus, das funktioniert dann auch nicht und dann schauen wir weiter. Und das haben wir dann ausprobiert. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach 3 Wochen eine Verbesserung gemerkt. Bei den Verdauungsstörungen war es als erstes zu beobachten. Die Schwächeanfälle gingen dann später auch weg und die Gedächtnisprobleme waren das Letzte, was verschwunden ist.
Kannst du an der Stelle noch erwähnen für alle Zuhörer, die das ja jetzt nicht wissen, wie viele Eier du da gegessen hast? Also du meintest ja, es hat circa 3 Wochen gedauert, aber hast du dann in den 3 Wochen nur Eier gegessen? Hast du 1 oder 2 Eier pro Tag gegessen? Wie sah da dann deine Ernährung aus in der Zeit?
Ich habe einfach zusätzlich zu allem anderen, was ich gegessen habe, in der Früh 2 Eier pro Tag gegessen, als Rührei verarbeitet, weil das war, was mir früher am besten geschmeckt hatte und ich am Anfang natürlich auch Probleme hatte, das überhaupt zu inkludieren, weil das für mich immer noch ein tierisches Produkt war, wovor ich mich A, auch geekelt habe und ich B, das sehr lange Leuten erzählt habe, dass sie das auf keinen Fall machen sollen. Dementsprechend fiel mir das nicht so einfach. Und es ging dann aber auch immer besser. Also je länger ich das gemacht habe, desto einfacher fiel es mir. Und wie gesagt, nach 3 Wochen waren dann die ersten Symptome deutlich besser. Der nächste Schritt ist dann im Prinzip alle 2 Wochen gefallen. Also alle 2 Wochen habe ich eine Verbesserung gemerkt, bis dann, das finde ich jetzt relativ schwer zu sagen, wie lange es dann ungefähr gedauert hat. Aber ich würde sagen, ungefähr 2 Monaten war dann eigentlich fast alles weg.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass in den ersten Wochen, in denen du dann die starken Verbesserungen gemerkt hast, du eigentlich an deiner Ernährung und auch an deiner Supplementierung, das hast du jetzt zwar noch nicht erwähnt, aber vielleicht kannst du es mir gleich bestätigen, nichts geändert hast, außer dass du eben jeden Tag in der Früh zum Frühstück 2 Eier inkludiert hast. Ist das so korrekt?
Genau, richtig. Und dazu muss man aber auch noch sagen, wir haben auch alle das Gleiche supplementiert und das auch sehr, sehr ausgiebig. Es ist jetzt nicht so, dass, was man zumindest häufig als Vorwurf hört, man hätte es einfach falsch gemacht oder man hätte nicht richtig supplementiert. Wir haben wirklich sehr ausgiebig supplementiert und wir haben alle dasselbe supplementiert und auch dasselbe gegessen, weil ich für alle gekocht habe, bis auf die Eier natürlich. Das war dann nur bei mir. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich sehr viel weniger als alle anderen gegessen hätte oder einige Nährstoffe nicht bekommen hätte, die ihr beide bekommen habt. Und bei euch beiden waren keine Symptome festzustellen. Also es war für mich eigentlich recht eindeutig, dass mein Körper einfach anders auf meine Ernährung reagiert, wie eurer das tut.
Vielen Dank für deine Ausführungen. Das bringt mich jetzt zu dir zurück, Nico, weil dir wurde ja dann im Zuge dessen oft vorgehalten, dass die Geschichte von Katharina, auch wenn sie dir nahe steht, ja nur anekdotisch ist und dass das ja nicht wissenschaftlich ist. Und wie kommt es jetzt, dass du auf Basis von dem, also das war ja der Vorwurf, anfängst, dich mit Hühnerhaltung zu beschäftigen und eben ja selber sozusagen die Eiproduktion fördern möchtest sozusagen?
Ja, das ist ein häufiger Vorwurf gewesen. Ich kann es sehr gerne nochmal ausführen. Wir haben es ja wirklich schon sehr oft ausgeführt. Aber Katharinas Erfahrungsbericht und auch die anderen Erfahrungsberichte sind nur ein Puzzleteil in der ganzen Argumentationskette. Aber trotzdem wichtiger. Und warum, klären wir dann gerne gleich nochmal. Letztendlich, die Datenlage ist die Basis. Wenn man sich mit der Nährstoffkunde auseinandersetzt und sieht, welche Nährstoffe in tierischen Produkten vorkommen, die man entweder überhaupt nicht oder nur in sehr geringer Menge in pflanzlichen Lebensmitteln findet und für die zwar eine gewisse Eigensynthesekapazität besteht, die aber genetisch determiniert sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen ist, dann etabliert das auf prinzipieller Ebene schon mal ein Risiko, weil wir sehen, dass wenn wir diese Stoffe, die überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten stecken, selbst bei Mischköstlern, die ja schon gewisse Mengen davon zu sich nehmen, in höherer Dosis ergänzen, dann sehen wir eine ganze Reihe an gesundheitlichen Verbesserungen, Leistungsfähigkeitsverbesserungen, kognitive Verbesserungen und weiteres. Das heißt, es ist sehr deutlich etabliert, dass diese Nährstoffe einen positiven Effekt auf die menschliche Physiologie haben. Und auf der anderen Seite, wenn Menschen diese Stoffe gar nicht bekommen und dann aber wieder anfangen, Tierprodukte zu essen, und da kommen wir in den anekdotischen Teil, dann geht es ihnen besser. Und wenn es jetzt keine biochemische Plausibilität gäbe, keine Mechanismen, keine Nährstoffe, von denen wir denken, dass sie die Gründe sind, dann wäre das natürlich einfach aus der Luft gegriffen. Das ist es aber nicht. Die Problematik ist, weil dann oft gefragt wird, ja, warum supplementiert man dann nicht einfach diese Stoffe, dass wir zwar viele Stoffe dieser Kategorie kennen, man denke jetzt an die Mebikos wie Carnitin, Carnosin, Taurin, Kreatin und weitere, man denke an die langkettigen Omega-Fettsäuren, Arachidonsäure, Docosa, Hexaen, und weitere. Man denke an Cholin und andere Vitaminoide. Und ja, die kann man alle supplementieren. Das ist dann allerdings dann auch schon sehr teuer und aufwendig und einfach auch nicht für die gesamte Gesellschaft umzusetzen. Und Katharina hat ja all diese Stoffe supplementiert. Und das zeigt uns, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach noch weitere Stoffe in den Tierprodukten gibt. Und die Nährstoffzusammensetzung von Lebensmitteln allgemein einfach so komplex ist, dass es ignorant wäre. Und da muss ich mich auch selbst bei der Nase nehmen, weil so habe ich auch einige Zeit lang quasi den Sachverhalt gesehen, dass es einfach ignorant wäre, die auf die bekanntesten Nährstoffe zu reduzieren. Wir merken immer wieder mal beispielsweise jetzt an der Pentadecansäure, dass neue Studienergebnisse rauskommen, die nahelegen, dass zum Beispiel auch diese Fettsäure eine wichtige physiologische Rolle für den Menschen haben könnte. Auch die findet man fast ausschließlich in tierischen Produkten. Und so haben wir noch eine ganze Reihe, mehrere Dutzend weitere Anwärter, die noch nicht so gut erforscht sind, dass man konkrete Aussagen treffen kann, die aber alle plausible Kandidaten wären, warum eine ausreichende Supplementierung bei gewissen Menschen, die eine sehr schlechte Eigensynthese an gewissen Stoffen haben, nicht ausreicht, wie es bei Katharina der Fall war. Und das heißt, wie gesagt, angefangen schon Jahre davor mit meiner Buchrecherche für die kritischen Lebensphasen über meine Dissertation, war Katharina einfach nur noch quasi der Tropfen, der das Fass halt zum Überlaufen gebracht hat, weil es natürlich schon eine persönliche Komponente mit reingebracht hat. Denn mir waren die Erfahrungsberichte dieser Ex-Veganer da vorher ja auch schon bekannt und auch ich war einer der, die das am Anfang etwas ignorant abgetan haben als, ja, die haben halt nicht richtig supplementiert oder die haben nicht richtig gegessen, die hätten ja noch dieses und jenes machen können.
Weil es ja fairerweise auch oft der Fall war.
Es gab einige Beispiele, gerade die prominenteren Beispiele von Tim Chief etc., wie die alle heißen.
Also Leute, die zum Teil gar nichts mehr gegessen haben oder nur mehr Obst haben. Oder so weiter. Also genau. Sehr restriktiv.
Voll. Wobei man natürlich auch jetzt, wenn ich mir gerade zum Beispiel Tim Chief, weil ich es gerade angesprochen habe, mir noch einmal komplett angeguckt habe, die ganze Causa, und da sieht man auch, und auch da muss ich mir bei der eigenen Nase greifen, war ich auch ein bisschen ignorant, weil ich mir eben nur mit dem quasi mit dem Tim Chief in den letzten Phasen seiner veganen Ernährung auseinandergesetzt habe, wo er einfach alles probiert hat, um irgendwie gesund zu werden. Das heißt, Eigenurintherapie und extrem langes Fasten und dies und jenes waren seine letzten verrückten Versuche, um irgendwie im Rahmen der veganen Ernährung zu gesunden. Das heißt, Tim Chief hat sich auch nicht die ganze Zeit so verrückt ernährt, weil das wird ja dann oft genommen, so, ja natürlich, wenn du das und das machst, aber seine Krankheitsgeschichte begann im Rahmen einer normalen veganen Ernährung. Klar kann man jetzt argumentieren, er hat aller Wahrscheinlichkeit nach keine Arachidonsäure supplementiert, aller Wahrscheinlichkeit nach kein Cholin und weitere Carninutrients. Und das heißt, vielleicht wäre er einer der Kandidaten, bei denen das schon gereicht hätte, weil das sehen wir ja auch in den Erfahrungsberichten aus der Community, dass viele Personen, die Probleme bei veganer Ernährung haben, bereits mit dieser Supplementierung den Großteil ihrer Symptome, teilweise alle Symptome loswerden, dann halt relativ teuer und ausführlich supplementieren müssen und das beim anderen aber eben nicht reicht. Und ob es jetzt bei ihm oder anderen alleine das geholfen hat, weiß man natürlich nicht, aber quasi dieser etwas verrückte Tim, den man am Ende dann gesehen hat, der eben einfach auch nicht mehr klar denken konnte aufgrund seines Brain Fogs und seiner kognitiven Einschränkungen, den herzunehmen, um zu sagen, ja natürlich hat es bei ihm nicht funktioniert, weil guck, wie er sich ernährt hat, ist eigentlich ein Strohmann, den ich bei ihm und anderen unbewusst, weil es war jetzt keine Böswilligkeit, dass ich das damals auch so argumentiert habe, sondern einfach nur, ich sehe die Person und merke, die erzählt mir jetzt, sie hat Probleme bei veganer Ernährung, ohne dass ich mir all die Videos davor angeguckt habe, wie hat er das eigentlich in den Jahren davor gemacht. Mhm. Und eben auch jemand wie Tim, ich meine, sein ganzes berufliches Leben und sein privates Leben bestand aus Veganismus. Er war Co-Gründer oder zumindest prominenter Markenbotschafter für eine vegane, ich glaube, es war eine Bekleidungsmarke. Er war bei Supplement Brands als Ambassador dabei. Er war der vegane Athlet, der 100% dafür gelebt hat. Und auch ihm wurde natürlich dann alles Mögliche unterstellt, dass er das jetzt aus Kommerz, Profitgründen, aus irgendwelchen Gründen machen würde. Und das ist halt absurd, weil er hat sich alles, was er sich in den Jahren aufgebaut hat, damit komplett zunichte gemacht. Aber es war es ihm trotzdem wert, verständlicherweise, weil seine Gesundheit einfach sehr stark darunter gelitten hat. Und viele weitere sind ebenfalls in die Kategorie einzuordnen. Und daher sind diese Berichte natürlich anekdotischer Natur in unterschiedlicher Qualität. Manche sind einfach ganz klar zu dismissen, weil sie eben von Leuten stammen, die sich wirklich sehr restriktiv ernährt haben, wo man weiß, okay, das ist jetzt keine Basis für die Probleme bei veganer Ernährung. Wenn du sagst, du ernährst die überwiegend rohköstlich von Anfang an und du supplementierst nicht gescheit, dann kann man nicht sagen, das ist der Grund, oder dann kann man nicht sagen, du bist der Beweis, dass vegane Ernährung nicht funktioniert. Aber sehr, sehr viele Leute, gerade jetzt auch mit den mittlerweile vielen hunderten Berichten, die mir geschrieben haben, ernähren sich nach den Daily Dozens von Gregor, supplementieren alles, was wir im Sortiment haben und haben trotzdem Probleme. Und da muss man dann eben sagen, wenn es keine ausreichende Datenlage gibt, keine Randomized Control Trials, die ja im Ernährungsbereich ohnehin schwierig zu etablieren sind, dann ist die anekdotische Evidenz das nächstbeste und muss natürlich ernst genommen werden. Wenn jetzt Semmelweis, der das Kindersterben in den Kliniken erkannt hat und dann gemerkt hat, so warte mal, die waschen sich alle nicht die Hände, nachdem die davor in der Pathologie waren, gesagt hätte, nee, also das ist nur anekdotisch, dass wenn die sich die Hände waschen, dass dann weniger Babys sterben und die wartet einmal darauf, bis irgendwann ein Clinical Trial kommt, der das untersucht hat. Ja, viel Spaß. Also man muss natürlich, bevor irgendwas in klinischen Studien untersucht werden kann, die Hypothesen generieren. Und die generieren sich sehr oft aus Anekdoten, vor allem im Ernährungsbereich. Und daher ist es eine ganz unredliche Argumentationsweise, das ohne weitere Ausführungen zu dismissen und sagen, nee, solange es nicht peer-reviewed veröffentlicht ist, ignorieren wir das und beschäftigen uns dann damit.
Mhm. Vielleicht jetzt zurückkommend auf das Maranhof-Projekt. Also wir haben jetzt eben die Datenlage dahinter sozusagen nochmal etabliert, beziehungsweise du hast das gemacht. Und wie kam es jetzt aber, dass wir uns sozusagen für das Ei entschieden haben. Katharina hat es ja schon kurz angeführt, für sie, beziehungsweise du meintest ja eben Innereien, die ja noch nährstoffdichter waren, kamen für sie halt aus kulinarischer Sicht nicht so sehr in Frage. Eier, die dann eben das nächstbeste von der Nährstoffdichte her tierische Produkt sind, war dann halt so die nächste Wahl, die man auch kulinarisch gut in den Alltag integrieren kann. War das eben so dann der Hauptgrund zu sagen, hey, Eier sind einfach so nährstoffdicht oder gab es auch noch andere Aspekte, die dafür gesprochen haben und nicht für, keine Ahnung, Milchprodukte oder so?
Also waren hauptsächlich die zwei. Zum einen die Nährstoffdichte des Eis. Das Ei bringt einige Nährstoffe mit, die man in pflanzlichen Lebensmitteln kaum und selbst in den meisten anderen tierischen Produkten relativ selten beziehungsweise in nicht so hoher Konzentration findet. Das heißt, dass das Cholin beispielsweise, die Cholinversorgung korreliert total stark mit dem Eiverzehr. Wenn man keinerlei Eier isst und nicht supplementiert, wird man in den allermeisten Fällen die Cholinversorgung nicht decken können. Selbes mit Arachidonsäure. Natürlich, sowohl bei Cholin als auch bei Arachidonsäure gibt es eine gewisse Eigensynthesekapazität, die aber nicht ausreicht, wie wir anhand der etablierten Zufuhrempfehlungen für Cholin ja schon seit den späten 90er Jahren sehen. Und sowohl Cholin als auch Arachidonsäure findet man eben in dieser hohen Konzentration neben der Leber, die ja eben nicht zur Debatte stand, ausschließlich in Eiern. Eier sind außerdem eine wahnsinnig gute Proteinquelle. Sie haben unter den gängigen Lebensmitteln die höchste biologische Wertigkeit und sind auch, wie man oft so sagt, im Englischen Nature's Multivitamin. Also sie sind so nährstoffdicht, was die unterschiedlichen Vitamine angeht, dass sie eine exzellente Nährstoffquelle sind. Sie sind weitläufig verfügbar, sie sind ziemlich preiswert. Selbst unter guter Haltung sind sie immer noch preiswerter als ein hochwertiges Fleisch aus derselben Haltung. Und sie sind, wie du sagst, eben auch für Leute, die eigentlich tierische Produkte aus kulinarischer Sicht nicht mögen, die optimale Option, um sie in Gerichte zu verarbeiten, wo man sie kaum merkt. Also klar, man kann Rührei draus machen, wie es Katharina gemacht hat. Man kann sie aber auch in jegliche Teige reingeben, man kann sie in jegliche Breie reingeben. Man merkt die relativ wenig, wenn man sie gut versteckt quasi. Und daher war das für mich ein zweiter Punkt, der dafür spricht, die Eier zu wählen. Und natürlich hatte ich auch gehofft, dass es für die allermeisten Menschen, inklusive Katharina, auch dabei bleiben kann, dass man sagt, okay, Eier, die werden gegessen Und wenn man ansonsten sich ausgewogen vegan ernährt und ausreichend supplementiert, dann passt das. Und es tut es auch für viele, aber eben nicht für einen, aber das ist vielleicht ein bisschen vorweggenommen für die zukünftigen ihn.
Sprich, du dachtest damals so, hey, Eier sind so nährstoffreich, man könnte damit eventuell ein tierisches, eins der tierischen Produkte wählen, das eventuell für die allermeisten Leute ausreichend ist, sodass sie nicht noch zusätzlich auf andere tierische Produkte zurückgreifen müssen. Also war hier auch so ein bisschen eben der ethische Gedanke ein Mitgrund?
Selbstverständlich, genau. Weil zum einen ist es ja so, die Eierschale ist sehr kalziumreich. Das heißt, man kann die Eierschale verarbeiten und trocknen und hat damit eigentlich den wichtigsten kritischen Nährstoff, den man in tierischen Milchprodukten findet, damit auch abgedeckt. Weil der Hauptgrund, warum Milchprodukte auch von Seiten der DGE so regelmäßig empfohlen werden, ist, weil es einfach extrem gute Kalziumquellen sind, die man ansonsten nicht im selben Maße hat, wenn man sich frei von Milchprodukten ernährt. Und klar, vegan lebende Menschen können auch angereicherte pflanzliche Drinks nehmen mit Kalzium, können kalziumreiche Mineralwässer haben. Aber im Schnitt sehen wir einfach, wenn wir uns die Verzehrserhebungen angucken, dass die meisten Veganer zu wenig Kalzium kriegen. Und wenn man eben dann Eier isst, hat es eben den Vorteil nicht nur, dass die Eier, also der Inhalt des Eiers, der Dotter und das Eiklar extrem nährstoffreich sind, sondern sogar ihre Verpackung ist extrem nährstoffreich. Und man hat sogar mit der innenliegenden Schicht der Eierschalen sogar eine Kollagenquelle. Das heißt, das ist das einzige vegetarische Kollagen.
Weil ansonsten ist es ja eben immer aus
Schlachtabfällen produziert, Schlachtabfallprodukten, genau.
Nicht vegetarisch und nicht vegan.
Genau, nicht vegetarisch und nicht vegan. Und daher schien mir eben das Ei das Beste aus allen Welten zu kombinieren. Und eben die Idee damals war ja, ja wunderbar, eine Henne legt Eier. Das heißt, man kann quasi ohne den Tod des Tieres. Und der Gedanke darüber hinaus, der sich allerdings dann im weiteren Verlauf als falsch herausgestellt hat, war ja, dass man sagt, man könnte quasi Eier produzieren, gänzlich ohne der Tötung eines Tieres. Weil Hennen legen Eier, das heißt, damals ist klar, okay, wenn ich es quasi aus ökonomischer Sicht trage, dass ich die sinkende Eierleistung, die Eierlegeleistung im Laufe des Lebens der Henne toleriere und quasi einfach einen Preis mit einkalkuliere, dann kann ja die Henne bis an ihr natürliches Lebensende legen. Und damals war dann der Gedanke im Hinblick auf dann die sowohl den Konsum von Eiern als auch vor allem im Hinterkopf die Etablierung eines eigenen Projektes zu sagen, natürlich ist uns bewusst, dass es für jede Henne auch einen Bruderhahn gibt, aber den kann man ja mit aufziehen und dann lebt er bei uns am Hof bis ans Lebensende. Das heißt, wir hatten damals auch die Vision, dass wir wirklich Eier als einziges tierisches Lebensmittel produzieren können, wo kein Tod eines Tieres damit einhergeht, weil in der Milchindustrie muss man ja sagen, okay, da liegt in der Natur der Sache, dass man das Kalb töten muss, wenn man die Milch der Mutter haben möchte, der Mutterkuh. Es gibt gewisse Konzepte mit Mutterkuhhaltung, aber auch da grundsätzlich, wenn man in einer relevanten Menge Milch produzieren möchte, ist es nach meinem aktuellen Kenntnisstand nicht möglich, das Kalb sowohl bei der Mutter zu lassen als auch nicht zu töten, weil eben das Kalb den weit überwiegenden Teil der Milch konsumieren würde. Die Eierproduktion kann aber, dachte ich zumindest damals, eben gänzlich ohne Tiertötung stattfinden, wie wir aber in Folge 4 etabliert haben und wie wir auch noch im Laufe
der Folge 4 der Videoreihe, die wir genau, am Beginn angesprochen haben,
etabliert haben, als auch wie wir jetzt noch im Podcast besprechen werden, ist das nicht möglich, weil die Bruderhähne, sobald die geschlechtsreif werden, einfach nicht haltungsfähig sind, aber das besprechen wir dann im Detail. Aber daher kam auch das Ei sowohl aus der ethischen Perspektive heraus, als auch aus der kulinarischen, als auch aus der ernährungsphysiologischen.
So viel also dann die Entscheidung, bestmögliche Eierproduktion sozusagen zu etablieren. Und wie kam es jetzt, dass die Wahl schlussendlich auf das jetzige Konzept fiel? Gab es da noch andere Überlegungen, was man machen kann, wie man eben möglichst ethische Eier anbieten kann?
Die Ursprungsidee war eigentlich, dass wir mit Lebenshöfen zusammenarbeiten, die ja eh schon Hühner haben und die alle schon Eier legen. Und das ist aber rechtlich nicht möglich, weil Lebenshöfe generell nur ab Hof verkaufen dürfen und danach dürfen die Eier nicht weiterverarbeitet werden. Deswegen hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass wir das wohl irgendwie selber in die Hand nehmen müssen.
Genau, vielleicht ergänzend. Also warum ist es nicht erlaubt? Man könnte es natürlich schon so machen, dass es erlaubt wäre. Der Punkt ist halt, dass diese Lebenshöfe, was die ganzen Hygienerichtlinien und weiteres, Salmonellenkontrollen und weiteres angeht, einfach keine eierverarbeitenden Betriebe sind. Man muss sich vor Augen führen, die Lebensmittelindustrie ist extrem eng reglementiert, vielleicht ist es nicht immer aus Tierwohlperspektive, aber zumindest aus eben Hygieneperspektive und weiteres. Und Lebenshöfe können das, zumindest alle Lebenshöfe, die wir besucht haben, nicht abbilden. Und daher wäre es nicht möglich, das so zu skalieren, dass die Personen, die in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz den Bedarf nach diesen Eiern haben, diese bekommen könnten. Also man kann natürlich weiterhin gerne, und das empfehlen wir auch, wenn man sagt, man möchte frisch Eier von einem Lebenshof haben, bitte, wenn man dann in der Nähe hat, soll man das da gerne dort erwerben, um die Lebenshöfe dann mit dem Kauf da zu unterstützen. Wir verkaufen ja eh bis auf weiteres keine frische Eier, von daher können wir das eh nicht anbieten. Wir arbeiten aber daran, dass es das zukünftig hoffentlich auch geben wird. Aber der zweite Punkt, warum wir dann da sofort auch aufgegeben haben, weil man hätte natürlich auch sagen können, naja, dann arbeitet es mit den Lebenshöfen, dass eben diese Salmonellenkontrollen etc. etabliert werden. Also es wäre ja in der Theorie schon möglich gewesen. Der Grund, warum wir es dann nicht mehr weiterverfolgt haben, ist, als wir uns dann mehr damit auseinandergesetzt haben, ist es aus meiner Sicht auch ein totes Ende, ein Dead End, wie man im Englischen sagt, das zu Ende zu denken, weil es aus meiner Sicht auch keinen Sinn ergibt, weil uns ging es ja darum, eine Blaupause zu erschaffen, wie man die Tierhaltung reformieren kann. Was Lebenshöfe machen ist, sie unterstützen das aktuelle System, bei dem die Legehybriden, die je älter sie werden, desto mehr gesundheitliche Probleme sie kriegen und die eben so eine hohe Legeleistung haben, dass das auf das Wohlbefinden der Tiere geht. Das heißt, man rettet hier Tiere, die alternativ nach ungefähr 18, 19, 20 Monaten geschlachtet werden würden, wenn ihre Legeleistung eben nach der ersten Legeperiode nach unten geht, die werden da gerettet. Das heißt, es gibt nur so lange gerettete Hühner, solange es das aktuelle System gibt. Und aus meiner Sicht ist es auch ethisch mehr als fragwürdig zu sagen, man nimmt diese Qualzucht und versucht, die am Lebenshof möglichst lange leben zu lassen. Weil das Huhn hat ja grundsätzlich einmal keine Planung in die Zukunft. Dem Huhn ist es ja einmal primär wichtig, dass es im Hier und Jetzt gutes Wohlbefinden hat und es eben nicht unter der Legeleistung leidet und unter der Verzüchtung, die es ja hat, die einfach rein auf Ertrag gezüchtet wurden. Und daher war es uns wichtig, ein alternatives Modell zu etablieren, zu sagen, nee, warte mal, wir unterstützen jetzt nicht die aktuelle Eierindustrie und retten denen die Hühner raus, denen es dann im Laufe der nächsten Jahre eh fragwürdig geht, sondern es gibt ja gesunde Rassen, Rassehühner, die man bis an ihr natürliches Lebensende halten kann, die eine zwar geringere, aber trotzdem noch ausreichende Eiermenge produzieren, damit es auch im weitesten Sinne wirtschaftlich werden kann. Ich meine, unser Projekt ist von Wirtschaftlichkeit ja weit entfernt, aber es zumindest einmal, wenn alle Strukturen geschaffen sind, langfristig wirtschaftlich sein kann und man eben damit auch eine Blaupause schaffen kann, wie andere Höfe das übernehmen können. Und das, was wir eben bei den Lebenshöfen am Anfang als Idee hatten, ist aus meiner Sicht etwas, was einfach nicht Hand und Fuß hatte.
Voll, da würde ich nur einmal ganz kurz einhaken wollen, weil wir damit natürlich nicht den Lebenshöfen den Vorwurf machen wollen, dass sie die Eierindustrie mit ihrer Arbeit unterstützen. Das ist natürlich immer noch super, was die machen und die opfern da sehr viel Zeit, sehr viele Teile ihres Lebens. Aber das war bei uns natürlich auch einfach ein Gedankenprozess. Wir sind anfangs noch sehr von einer veganen Sichtweise an das ganze Projekt herangegangen und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr haben wir für uns erfahren, wir wollen auch innerhalb der Landwirtschaft einfach was bewegen, was wir davor, glaube ich, so überhaupt nicht vorhatten, als wir über das Projekt nachgedacht haben.
Total. Das Projekt hat sich ja sehr stark entwickelt im Laufe der letzten eineinhalb Jahre, weil wir auch einfach so viel über Hühner als Tiere noch gelernt haben. Ich meine, wir sind ja, muss man auch sagen, ein Stück weit auch naiv in das ganze Projekt reingegangen. So naiv, wie jetzt auch die aktuellen Kritiker sind, die uns jetzt Dinge vorwerfen, die wir vor eineinhalb Jahren auch gesagt hätten, weil wir es nicht besser wussten, was wir auch noch im Laufe des Podcasts besprechen. Und wir haben ja, ich meine, wir haben die Ausbildung zum Geflügelfachwirt bzw. zur Geflügelfachwirtin begonnen, um uns mehr mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Wir haben uns externe Berater wie den Dr. Birkel dazu geholt, der als Nutztierwissenschaftler mit dem Schwerpunkt auf Tierwohl promoviert hat. Und da war auch von seiner Seite aus ganz klar die Empfehlung, das würde einfach keinen Sinn machen, weiter mit geretteten Hühnern zu arbeiten, sondern eine echte Alternative zu bringen. Weil, und da hast du einen wichtigen Punkt gemacht, das sollte bitte nicht so rüberkommen, dass ich sage, ah, Lebenshöfe machen jetzt voll die blöde Arbeit, überhaupt nicht. Ein Lebenshof hat ja einen ganz anderen Fokus. Da ist das Ei, was ja daraus entsteht, nur ein einfach automatisch anfallendes Nebenprodukt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass langfristig es schon das Ziel sein sollte, dass eben nicht Lebenshöfe all die ausrangierten Legehennen retten müssen, die dann dort eben mit schwankender Gesundheit auf Dauer leben, sondern dass es langfristig einfach keine Hybridzüchtungen mehr in der Eierindustrie und auch in der Fleischindustrie geben sollte, weil dann wäre aus Tierwohlperspektive hier schon mal ein Riesenschritt getan.
Du hast jetzt schon kurz Dr. Patrick Birkel angesprochen, der ist ja auch oder hat auch eine größere Rolle in der Videoreihe, weil er ja ein enger Berater für das Projekt wurde. Kannst du vielleicht noch kurz ausführen, wie wir auf den oder wie ihr auf den gestoßen seid und eben, beziehungsweise das hast du schon angeteasert, dass wir sehr viel von ihm lernen durften und so ja auch dann die erste wichtige Säule, würde ich jetzt mal sagen, für das Maranhof-Projekt, nämlich dass wir uns hier auf seine Nutzungsrassen fokussieren, entstanden ist.
Also das geht auf jeden Fall aufs Konto von Kati. Kati hat gerade in der Initialphase quasi das gesamte Projekt geleitet. Je größer es wurde, desto mehr kamen wir dann ja auch noch mit rein, um sie zu unterstützen. Aber das heißt, sie hat recherchiert. Wie kamst du denn auf den Patrick?
Ich habe mich am Anfang erstmal auf die Suche begeben nach Konzepten, die mir zugesagt haben und stieß dann relativ schnell auf Wanderhuhn, die sowohl vom Konzept als auch von der Außenkommunikation einfach sehr viel anders machen als alles, was ich davor gesehen habe, weil die schon mal das Huhn weiter in den Fokus gestellt haben, als ich es von jeglichen anderen Betrieben kannte. Und habe dann gesehen, dass die mit Dr. Patrick Birkel zusammenarbeiten und bin dann auf seine Website einfach wieder gegangen und habe gesehen, dass er einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu Hühnern hat und dass er auf jeden Fall seinen Fokus auf eine Art aufs Tierwohl legt, die ich davor so noch nicht generell irgendwo anders gesehen hatte, weshalb ich ihn direkt angeschrieben habe und er sich zum Glück auch ganz schnell bei uns gemeldet hat und wir dann direkt beim ersten Call einfach schon so viel Neues erfahren durften, dass relativ schnell klar war, okay, wir wollen unbedingt mit Patrick zusammenarbeiten, weil da können wir noch sehr viel von lernen.
Genau, und wie du ja, Nico, da vorhin schon meintest, war ja dann unter anderem auch Patrick die Person, die meinte, das ganze Projekt, wenn wir da den Fokus Tierwohl haben, macht mit Rassehühnern mehr Sinn, also mit zwei Nutzungsrassen, oder?
Genau. Also Rassehühner sind quasi die Art von Hühnern, die es gab, bevor die Tierindustrie angefangen hat, eben die Hühner so weit zu verzüchten, dass ich quasi aus dem, das Urhuhn, von dem sind wir schon weit entfernt, aber es gab eben in der Vorintensivierungsphase der industriellen Landwirtschaft gab es gezüchtete Rassehühner, die eine sowohl eine Legeleistung hatten, die adäquat war, die waren nicht so hoch wie die Hybrid-Hochleistungshühner, aber adäquat war, die ein gesundes Wachstum haben, aber eben nicht so ein übertriebenes, wie es bei den Masthybriden der Fall ist, und die eben bis an ihr natürliches Lebensende grundsätzlich einmal in der Lage sind, gesund und fit zu leben und einfach auch deutlich resistenter sind gegenüber ihrer Umwelt.
Und sorry, vielleicht kurz an der Stelle nochmal, um das zu betonen und auch zu veranschaulichen. Also in der heutigen Zeit hat man in der Huhnindustrie auf der einen Seite die Legehennen, die auf das Legen von extrem vielen Eiern hingezüchtet wurden. Und man hat dann eben das Problem, dass man bei den Legehybriden die Bruderhähne hat, die kein Fleisch ansetzen, weil diese Rasse auf die Legeleistung hingezüchtet wurde und nicht für die Fleischproduktion. Und bei den Masthybriden hat man generell bei beiden Geschlechtern das Problem, dass die einfach so viel Fleisch ansetzen, dass das einfach unphysiologisch ist und mit gesundheitlichen Problemen einhergeht. Wohingegen man eben bei den alten Zweinutzungsrassen, von denen du gerade berichtet hast, man weder bei den Hähnen das extreme Fleisch ansetzen hat, noch bei den Hennen das extreme Eier legen.
Und auf Anraten von Patrick haben wir uns dann sehr schnell dafür entschieden, zwei Nutzungsrassen. Jetzt am Anfang, es war auch namensgebend für das Projekt, sogenannte Marant-Hühner, geschrieben Marans, aus Frankreich zu nehmen. Wir haben dann das S weggegeben beim Namen, weil Maranshof irgendwie komisch klang. Aber es sind eben da Marant-Hühner, wobei unser Projekt sich insgesamt auf zwei Nutzungsrassen spezialisiert hat. Das heißt, zukünftige Ställe werden auch andere zwei Nutzungsrassen haben, weil es von Bress über Sussex und weitere eben ganz viele zwei Nutzungsrassen gibt, die gewisse Unterschiede aufweisen, aber grundsätzlich alle die Anforderungen erfüllen, die man in ein Zwei-Nutzungskonzept stellt. Und wir hatten den Plan, dass dann die Marant-Hennen bis an ihr natürliches Lebensende bei uns am Hof leben werden und dass die Männchen in der Gruppe einfach mit aufgezogen werden. Natürlich sehr unwirtschaftlich, weil die Hähne unter Anführungszeichen nichts leisten, aber natürlich trotzdem Platz und Futter beanspruchen. Aber das Konzept war ja so, Fokus Tierwohl auf das Individuum. Und wir haben dann aber schon, bevor das Projekt überhaupt dann wirklich gestartet hat, feststellen müssen, auf Basis der Informationen, die uns Dr. Birkel gegeben hat, als auch dann unsere weiterführende eigene Recherche, dass das einfach nicht funktioniert. Dass Hähne in ihrem Naturell, in ihrem Wesen einfach nicht gruppenfähig sind, in dem Sinne, dass man mit der natürlichen Verteilung von 1:1 Henne zu Hahn die Hähne einfach in der Gruppe mitlaufen lassen kann. Oder auch nicht in einer reinen Hahnengruppe aufziehen kann. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass man die quasi mehr oder weniger in Einzelhaft belässt. Und das ist natürlich auch nicht artgemäß und mit dem natürlichen Verhalten der Hähne vereinbar und damit aus Tierwohlperspektive aus meiner Sicht auch nicht vertretbar.
Wie wird das aussehen, das natürliche Verhalten?
Genau, das natürliche Verhalten ist, du hast ungefähr eben eine Verteilung 50-50 Hahn zu Henne.
Bei der Geburt logischerweise.
Beim Schlüpfen. Geboren werden sie nicht beim Schlüpfen. Und es ist so, dass grundsätzlich die in kleinen Gruppen leben, teilweise, wenn es die Ressourcen hergeben, aber auch in großen Ansammlungen von kleinen Gruppen. Auch das ist, also wir halten ja 500 Hennen mit ungefähr 50 Hennen in einer Gruppe mit ausreichend Platz, sodass sich dann innerhalb dieser Gruppe einzelne Untergruppen etablieren, wie es auch in der Natur, wenn das Futterangebot gut genug ist, der Fall ist. Also es ist keine Massentierhaltung, wie es oft dann dargestellt wird, sondern hier leben mehrere kleine Gruppen mit einem Hahn mit 10 bis 15 Hennen und die wiederum dann auf der Weide halt zusammen. Und da wir ja auch ausreichend Platz an den Höfen haben, ist es quasi so, als würden einfach 50 Kleingruppen gemeinsam auf dieser Weide leben, wie es, wie gesagt, in Natur immer wieder mal auch der Fall ist, wenn neben dem Platz, der in Natur ja immer ausreichend vorhanden ist, auch die Ressource Futter ausreichend ist.
Und was würde aber dann in der Natur mit den, weil du hast jetzt gesagt, ein Hahn, 10 bis 15 Hennen, was passiert mit den restlichen?
Genau, genetisch gesteuert ist es so, dass Hähne in Gruppen mit Hennen leben. Das heißt, auf einen Hahn kommen in Natur 10 bis 15 Hennen. Entsprechend gibt es einen Überschuss an männlichen Gockeln. Und jene Gockel, die in Natur nicht stark genug sind, um sich durchzusetzen, das sind eben ungefähr nur so 10-15% der stärksten der jeweiligen Schlupfgruppe, jene, die sich an die Spitze dieser Harem setzen können und dann eben 10 bis 15 Weibchen quasi für sich beanspruchen. Und die restlichen Hähne werden dann aus der Gruppe ausgestoßen, weil sie zu schwach sind und verenden in Natur dann als Futter für andere Raubtiere. Das heißt, es ist nicht so, dass in Natur der Großteil der Gockel die Geschlechtsreife überlebt, sondern da werden die dann von anderen Tieren gefressen und dienen ihnen als Futter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist ein naturalistischer Fehlschluss, auf Basis der Beobachtung in Natur zu sagen, dass wir es dann genauso machen. Das stimmt auf prinzipieller Ebene, aber hier denkt man einen Schritt zu wenig weit, nämlich es ist ja kein reiner Sein-Soll-Fehlschluss, sondern das Huhn ist programmiert, wie das Huhn programmiert ist. Und wenn die Gockel es intrinsisch nicht zulassen, dass sie sich in einer ausgewogenen Gruppe halten lassen, dann gibt es eben keine andere Möglichkeit, da greifen wir jetzt auch ein bisschen vorweg schon, als dass man mit dem Eintreten der Geschlechtsreife die überschüssigen Gockel, die eben mehr sind als diese ungefähr 10% der Gockel, die man in die Herde integrieren kann, dass die geschlachtet werden müssen und dadurch, dass ja auch Bedarf an Fleisch in der Welt besteht, man hiermit ja auch die bestmögliche Art der Fleischproduktion auch bieten kann. Das heißt, es ist eben einfach nicht möglich, dass man die in die Gruppe integriert, vor allem auch nicht nur, dass die Hähne sich gegenseitig die ganze Zeit bekämpfen würden. Ich meine, Hahnenkämpfe kommen nicht von ungefähr. Hähne sind extrem aggressive Tiere, sondern sie verletzen eben nicht nur sich selbst beziehungsweise andere, sondern sie verletzen auch die Hennen, die es eigentlich in der Natur für sie nicht gibt, weil in der Natur eben sterben die schwächeren Gockel und entsprechend besteigt dann jedes Huhn im Durchschnitt nur 1 bis 2 Mal täglich ein Gockel. Wenn man jetzt plötzlich 500 Gockel mit 500 Weibchen mit 500 Hennen in einer Herde integriert und jeder Hahn aber genetisch determiniert den Drang hat, jeden Tag nicht eine, sondern zig Hennen zu besteigen, dann wird natürlich jede Henne ein Vielfaches öfter bestiegen. Und es ist beim Huhn eben nicht so, dass das hier Softsex wäre, sondern das ist richtiger Roughsex, das ist richtig Hardcore. Die Henne leidet da darunter, wenn sie von den Gockeln aggressiv bestiegen wird. Der packt die hinten beim Knack und also das ist jetzt für die Henne alles andere als angenehm. Und wenn ihr das einmal am Tag passiert oder zweimal, dann ist das halt, wie die Natur sie geschaffen hat. Aber wenn plötzlich dann unnatürlicherweise 500 Hähne in der Herde integriert sind und wir quasi von außen das System schaffen, dass diese 500 Hähne auch irgendwie in der Gruppe überleben, dann leidet das Huhn, also die Henne, auch extrem darunter, weil sie eben sehr oft sehr aggressiv bestiegen wird. Und summa summarum lässt es sich nicht vereinbaren, die Gockel in dieser Zahl in der Gruppe zu haben. Es ist gut und wichtig, eine gewisse Anzahl an Gockeln in der Gruppe zu haben, um eben diese kleinen Gruppenstrukturen zu etablieren, die man in der klassischen Legeindustrie nicht hat. Also da gibt es gar keine Männchen. Das heißt, wir machen hier auch sehr viel anders, wie es in der klassischen Eierindustrie ist. Nicht nur die Besatzdichte und die Zahl ist anders, sondern eben auch die Tatsache, dass Gockel integriert werden, aber eben in einer gruppenverträglichen Menge und Anzahl.
Was man dann ja theoretisch noch argumentieren könnte oder was halt auch öfters als Argument kam, ist ja, warum nimmt man dann nicht die restlichen 80-90% an Gockeln und zieht die separat auf? Du hast es ja auch schon zu einem gewissen Grad erwähnt, von wegen, ja, es kommt zu Hennenkämpfen, also die gehen auch gegenseitig aufeinander los. Was würde jetzt passieren, wenn man, und das ist ja auch ein großes If sozusagen, angenommen, man wäre sehr reich, würde extrem viel Land kaufen und würde die Hähne dort rumlaufen lassen, wäre es dann möglich oder hätte man dann vielleicht das Problem, dass sie ja auch insofern keine artgemäße Haltung haben, weil sie ja eigentlich einen Harem wollen und dann hätte man halt traurige Hähne sozusagen?
Genau, also wir sind jetzt nicht reich, aber wir haben den Bruderhennen ja genügend Fläche zur Verfügung gestellt, dass es so eine große Weide mit ausreichender Gestaltung gibt, dass die sich wunderbar aus dem Weg gehen könnten. Und man merkt das auch am Anfang, bevor die Geschlechtsreife eintritt, da sind sie entweder tatsächlich ein bisschen mehr isolierter voneinander oder sie sind teilweise auch in einer kleinen Gruppe und kommen aber gut miteinander zurecht. Aber man merkt das dann mit Woche zu Woche, wenn die Geschlechtsreife mehr und mehr eintritt, dass vor allem eben dann die ersten, weil es wird ja auch die ganze Gruppe mit demselben Schlag geschlagen, geschlechtsreif, sondern wie bei Menschen auch, gibt es da eben gewisse Unterschiede und der eine wird ein paar Tage früher und der andere Hahn ein bisschen später geschlechtsreif. Und man merkt mit dem Eintreten der Geschlechtsreife bei den ersten Gockel, dass die dann anfangen, die anderen Gockel zu maträtieren und wenige Tage / Wochen später kommen dann auch die restlichen aus der Gruppe in die Geschlechtsreife und dann beginnen diese Hahnenkämpfe, obwohl die Weide ihnen, also die sind dann teilweise in einer großen Gruppe in Mitte der Weide und bekämpfen sich gegenseitig, obwohl sie rundherum genügend Fläche hätten, um zu scharen, zu picken, ihr Ding zu machen und einfach in Frieden leben können. Aber sie tun es einfach nicht. Das liegt einfach in ihrer Programmierung. Und der wichtige Punkt eben, natürlich würden die sich mit Eintreten der Geschlechtsreife quasi einen Harem erkämpfen. Entweder wenn sie stark genug sind, haben sie den dann und haben ihre 10 bis 15 Hennen. Oder sie verlieren im Kampf und werden aus der Gruppe ausgestoßen und werden einfach gefressen. Und daher gibt's, und da kann man jetzt lang und breit darüber diskutieren, es gibt einfach aktuell, wir haben alle Optionen durchgegangen, nach meinem Verstehen, nach meinem Ermessen, keine andere Option, als die Hähne zu Fleisch zu verarbeiten, sie schlachten zu lassen.
Wenn man sie großziehen möchte.
Wenn man sie großziehen möchte, ja, man kann sie natürlich, wie jetzt bei den Eintagsküken, natürlich direkt nach dem Schlüpfen schreddern. Man könnte sie theoretisch auch schon vorm Ausbrüten auch schon töten, schreddern, wie auch immer. Aber auch hier, man, diese Verfahren sind ab dem 9. Tag anzuwenden. Davor gibt es, glaube ich, keine Verfahren.
Welche Verfahren?
Diese Verfahren zur Geschlechterfrüherkennung, genau. Mhm. Da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort gesprochen, wo da die Leidensfähigkeit eintritt.
Also die Früherkennung des Geschlechts.
Des Geschlechts, genau. Und selbst wenn man davon ausgeht, und jetzt will man mal den Benefit of the Doubt geben, dass es tatsächlich zum 9. Tag vielleicht noch keine Leidensfähigkeit gibt, weil die Nerven etc. noch nicht ausgeprägt sind ausreichend. Oder man sagt, vielleicht sind sie es doch, aber wir finden vielleicht zukünftig noch eine Möglichkeit, das noch früher zu machen. Selbst wenn man dieses fiktive Szenario nehmen würde, ist es so, dass diese Methoden der Geschlechterfrüherkennung nur in großindustrialisierten Betrieben funktionieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, wir haben hier 500 Eier, bitte erkenne mal, welche davon Männchen sind. Mhm. Das funktioniert nicht. Ich brauche da zigtausende, viele, viele Tausende, hunderttausende Eier, die dann in diesen Anlagen entsprechend detektiert werden. Das heißt, Geschlechterfrüherkennung ist ein Verfahren, was zumindest aktuell und aus meiner Sicht auch bis auf Weiteres nur im Kontext einer großindustrialisierten Hühnerhaltung stattfinden kann. Mhm. Und selbst wenn das möglich wäre, dass wir sagen können, nee, wir können das jetzt doch erkennen, bin ich nicht der Meinung, dass es die ethischere Variante wäre, quasi das Huhn abzutreiben. Weil was ist der Vorteil, den man dafür haben könnte? Man könnte sagen, okay, es findet keine Tötung des Tieres statt. Wobei es findet ja eine Tötung des Tieres statt, das Tier merkt es nur nicht, weil es vielleicht im besten Fall noch keine ausgeprägten Nerven hat. Nun, wenn ich das Tier aber so töte, dass es die Tötung ebenfalls mitbekommt, wenn ich es davor betäube, ohne dass es davor Stress hatte, findet ja dann in der 20. Lebenswoche oder wann auch immer man es dann schlachtet, ja genau dieselbe schmerzlose Tötung statt. Was aber noch zusätzlich halt dem Huhn zugutekommt, ist ein Leben in Höhe von immerhin bis zur Geschlechtsreife ungefähr 18 bis 20 Wochen. Das ist immer noch ein Vielfaches dessen, was jetzt ein klassisches Masthuhn lebt. Und das ist eben eine Zeit, in der das Huhn ein Huhn sein kann, Glück erleben kann und einfach ein artgemäßes Leben führen kann. Und in dem Moment, wo alle vegan lebenden Menschen in den Kommentaren dafür argumentieren, dass die zum Beispiel die Plant-Egg-Methode oder andere quasi das Mittel der Wahl wären.
Also die Früherkennung. Mhm.
Negieren sie ja dem Huhn die Lebenserfahrung. Also für die ist in ihrer Argumentation das Nichtleben des Tieres mit einer Tötung im Ei die bessere Option als ein artgemäßes Leben, das nicht bis ein natürliches Lebensende geht, aber immerhin bis zur Geschlechtsreife. Man muss ja auch sagen, auch in der Natur werden 90% der Hähne nicht älter als bis zur Geschlechtsreife. In den meisten Fällen werden die schon deutlich vorher auch getötet. Und daher ich kann wirklich nicht nachvollziehen, nach welcher Argumentation die Früherkennungsmethode, die mit der Tötung einhergeht, besser sein soll als ein stressfreies, leidfreies Leben und eine stressfreie, leidfreie Tötung dann mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife plus 10% der Hähne gehen ja dann auch bis in ein natürliches Lebensende in die Herde über.
Also ich glaube, der Gedanke kommt eher von dem, dass in der industriellen Tierhaltung halt nicht davon ausgegangen wird, dass das Leben lebenswert ist in diesen 20 Wochen oder oft sind es ja dann konventionell, glaube ich, auch nur 13 oder 14 Wochen. Noch und weniger, das ja. Ist ja auch der Fall.
Voll, aber die Kritik kommt ja auch in unserem Projekt.
Also genau. Aber YouTube-Videos angucke. Genau, aber ich glaube eben hier weil da noch nicht verstanden wird, wie groß der Unterschied hier in der Lebensqualität in diesen Wochen ist, könnte ich mir denken.
Wobei einige Kommentare auch wirklich schreiben so, ja toll, dass die jetzt ein schönes Leben bei euch haben, aber man hätte sie schon im Ei eigentlich aussortieren müssen. Also genau solche Kommentare kommen auch, wo ich merke, okay, die Person versteht eigentlich genau, was wir machen.
Und ja, vielleicht wird es noch nicht so wahrgenommen im Sinne von, also wirklich verstanden, weißt du, ich meine.
Ja, und natürlich darüber hinaus, also das alles, selbst bis hierhin würde es schon genügen, um zu etablieren, dass aus meiner Sicht ganz klar das Aufziehen die bessere Option ist. Aber zusätzlich bleibt ja am Ende dann auch noch die Wahl bei der einen Methode, bei der Geschlechterfrüherkennung, habe ich quasi ein Abfallprodukt. Und bei der anderen Variante habe ich für die Leute, die aus ernährungsphysiologischer Sicht auf den Konsum von Fleisch angewiesen sind oder zumindest deren Gesundheit deutlich unter dem Konsum von Fleisch positiv beeinflusst wird, ein Produkt, nämlich sowohl das Fleisch als auch die Karkassen, aus der ich Knochenbrühe machen kann, als auch die Innereien, aus denen ich alles möglich machen kann und, und. Also eine ganze Reihe an Ressourcen, die dann aus diesem Tier heraus entstehen und die im Rahmen der Nährstoffversorgung und im Rahmen der insgesamt Nahrungsmittelsicherheit natürlich total wichtig sind.
Man sieht es ja auch aktuell schon ganz gut an der Gesetzgebung in Deutschland, dass einfach die ganzen Küken, die normalerweise ausgebrütet worden wären, aktuell der Wirtschaft fehlen und sie deswegen anfangen, die aus Ländern zu importieren, wo die Zustände noch um einiges schlechter sind. Das trifft jetzt bei unserem Projekt natürlich so nicht zu, aber es ist ja generell einfach schon so verbandelt miteinander, dass man mit neuen Gesetzgebungen teilweise Zustände schafft, die eher eine Art Verschlimmbesserung sind.
Genau, also worauf du hinaus möchtest, vielleicht für diejenigen, die nicht im Thema drin sind, es ist ja in Deutschland seit einiger Zeit verboten, dass die Eintagsküken nach dem Schlupf getötet werden, die männlichen in der Legeindustrie. Und das scheint wie eine Verbesserung zu sein und das ist es auf einer Seite auch ein Stück weit, aber auf der anderen Seite, wenn man das System halt ganz versteht, dann ist es so, dass man ja weiß, dass diese Eintagsküken eine wichtige Futterressource für Falknereien, für Zoos und weitere Institutionen sind und jetzt natürlich dieser Bedarf nicht mehr dadurch gedeckt werden kann und jetzt aus dem Ausland halt Eintagsküken importiert werden müssen. Das heißt, solange man nicht auch Zoos und Falknereien etc. abschafft, ist das auch eher eine Verschlimmbesserung aus meiner Sicht und man kann natürlich dafür argumentieren, das auch abzuschaffen. Und dadurch, dass jetzt in Deutschland die männlichen Bruderhähne aus der Eierindustrie nicht mehr am ersten Tag getötet werden dürfen, ist es so, dass die natürlich aufgezogen werden müssen. Wir haben auch schon etabliert, die setzen recht wenig Fleisch an und sind insgesamt für die Fleischindustrie mäßig interessant. Und deren Aufzug ist aber trotzdem teuer. Und entsprechend werden die jetzt oft ins Ausland gekarrt, werden dort aufgezogen, weil das Gesetz ist ja, sie dürfen nicht getötet werden. Das Gesetz sagt nicht, sie müssen in Deutschland aufgezogen werden, sondern sie müssen nur irgendwo aufgezogen werden. Und selbst wenn sie in Deutschland aufgezogen werden, sind die sehr oft unter sehr schlechten Bedingungen aufgezogen. Und da kann man natürlich zu Recht argumentieren, ist das jetzt überhaupt eine Verbesserung? Weil das Aufziehen unter schlechten Bedingungen, würde ich sagen, da ist der Tod am ersten Tag noch die bessere Option. Noch besser vielleicht auch schon vor dem Schlupf, aber die Option bietet sich ja jetzt weitestgehend noch nicht. Aber das heißt, das System an und für sich hat auch noch super viele Probleme. Aber das sind alles Probleme und das ist ja, ich verstehe den Frust von Tierrechtsaktivisten, die in diesem System eben quasi nur mit Verschlimmbesserungen aktuell bedient werden. Aber diesen Frust jetzt auf unser Projekt umzumünzen, wo all diese Probleme nicht mehr sind, halte ich für einfach ja, unehrlich und unredlich. Das Einzige, was man bei unserem Projekt, und darüber kann man Ewigkeiten ethisch diskutieren, wie bewertet man aus ethischer Sicht den leid- und schmerzfreien Tod eines Tieres? Und damit steht und fällt natürlich auch vieles, eben die Frage, wie bewertet man die Aufzucht der Bruderhähne und weiteres. Aber abseits von dieser Debatte, die man gerne führen darf, und wie man vor allem auch den Tod des Tieres im Kontext der Nahrungsmittelsicherheit der Bevölkerung und der Nährstoffversorgung der Bevölkerung zu bewerten hat. Abgesehen von diesem Thema gibt es eigentlich keinerlei ethische Debatten über dieses Projekt. Und natürlich werden aber ganz viele Kritiken angebracht, die wir ja im nächsten Teil des Podcasts auch noch besprechen. Aber das ist halt sehr frustrierend aus unserer Sicht, was es euch damit geht. Aber ich finde es sehr frustrierend, weil ich merke, wir haben hier eine Blaupause geschafft, die 99,9% aller Probleme, die Veganer mit der Tierhaltung haben, komplett abschafft. Und trotzdem sind diese veganen Tierrechtsaktivisten, natürlich nicht alle, wir kriegen auch sehr viel Support, aber diese extreme, kleine, extremistische Minderheit, immer noch nicht zufrieden damit zu sagen, okay, das ist, wenn Leute Tierprodukte essen müssen, aus gesundheitlicher Sicht, haben sie hier jetzt eine Möglichkeit, die Eier und das Fleisch zu konsumieren, die sie aus ernährungsphysiologischer Sicht brauchen. Und anstatt da jetzt unsere Energie darauf zu verschwenden, uns auf die Nerven zu gehen, konzentriert euch doch bitte auf die ernsthaften Probleme. Aber das wird immer nicht gemacht.
Ich bin mir, wenn ich ehrlich bin, relativ sicher, dass wenn das Projekt nicht von uns gekommen wäre, also ehemaligen Veganern, sondern von einem Landwirten, der davor eine ganz in Anführungsstrichen normale Hühnerhaltung betrieben hätte, das Projekt nicht von einigen oder von Teilen der veganen Bewegung so kritisiert worden wäre, als es das jetzt wird, weil es bei einem Landwirten, der davor was anderes gemacht hat, als Fortschritt wahrgenommen wird und bei uns von vielen Teilen als Rückschritt. Man sieht es ja auch oft, wenn man irgendwelche Promis hat, die davor nicht vegan waren, die dann sagen, ich mache jetzt jeden Freitag vegan, dann finden das große Teile richtig, richtig toll. Wenn aber jetzt ein Veganer sagen würde, ich inkludiere einmal die Woche, weiß ich nicht, ein Glas Milch, dann ist es ein großer Aufschrei.
Ja, würde ich zustimmen. Und wenn es die darunterliegende ernährungsphysiologische Notwendigkeiten gäbe, würde ich auch zustimmen, dass man das so sagen kann. Aber es geht halt nicht in die Köpfe der Leute rein, dass es für gewisse Personengruppen eine ernährungsphysiologische Notwendigkeit gibt. Und die ist mittlerweile wirklich ausreichend etabliert. Die Datenlage ist nicht ausreichend, um zu sagen, niemand soll sich vegan ernähren. Das ist auch nicht mein Standpunkt. Wenn es für dich gut funktioniert, wenn du mit ausreichender Supplementierung auch auf Dauer gut zurechtkommst, bitte gerne weiterhin. Aber die Datenlage, die bisherige für die kritischen Lebensphasen und für jene Personen, die schwere gesundheitliche Einschränkungen durch die vegane Ernährung erlitten haben und die auch eine Verbesserung erlebt haben, als sie dann wieder Tierprodukte inkludiert haben, ist so solide, dass die Diskussion eigentlich nicht mehr zu führen ist. Und im Kontext dessen dann unser Projekt immer noch so zu kritisieren, ist halt aus meiner Sicht einfach nur ideologisch geprägt, ideologisch gefärbt und weltfremd.
Ja. Ich lese auch immer wieder, dass generell Leute schreiben so, ja, bei mir geht's mit veganer Ernährung gut. So, you prove my point. Wir haben das so oft gesagt, dass es für Leute gut funktionieren kann und für andere eben nicht. Wir haben nie gesagt, es funktioniert für niemanden. Das haben wir schon so oft gesagt, aber das ist jetzt noch ein allerletztes Mal, dass ich das wirklich mit erwähne.
Plus, wenn du diese anekdotische Beweisführung akzeptierst, zu sagen, na, aber mir geht's ja gut mit veganer Ernährung, dann musst du auch die anekdotische Beweisführung akzeptieren, dass andere nicht mit veganer Ernährung gut zurechtkommen. Und hier muss man sogar sagen, fairerweise, für das vegane Ernährung gut funktioniert, gibt es neben anekdotischer Evidenz wenig, weil es geht, also die Frage, dass vegane Ernährung für einige Zeit für Menschen funktioniert, natürlich, wir haben die Adventist Health Study und weiter, also wir sehen, Menschen leben vegan über längere Zeiträume und dort wurden aber überhaupt keine weicheren Parameter wie Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Gedächtnis, Fortpflanzungsfähigkeit und so weiter getestet. Und das heißt, da fehlt sehr, sehr viel. Und das ist auch okay, weil man, es ist ein neues Thema, es ist okay, dass es noch offene Fragen gibt, aber wenn es eben so viele offene Fragen wie zum Thema der pflanzlichen Ernährung gibt, dann muss eben entsprechend vorsichtig damit umgegangen werden. Und dein Punkt und auch viele andere Veganer zeigen, Ex-Veganer zeigen das ja auch, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich jetzt 2 Jahre vegan ernähre oder 5 oder 10 oder 15 und das in den ersten Jahren, wenn man es jetzt komplett schlecht macht, sondern im Grunde genommen eine ausgewogene Ernährung hat, eine ausgewogene vegane Ernährung und die Basic supplementiert, also für ein paar Jahre schaffen das die allermeisten Menschen ohne schwere gesundheitliche Einschränkungen, aber eben die Anzahl an Personen, die sich jetzt 5, 10, 15 Jahre vegan ernähren und keinerlei der beschriebenen Symptome haben und nicht wirklich sehr ausführlich supplementieren und sehr gewissenhaft das Ganze planen, ist sehr überschaubar. Und das zeigt eben auch die Rate der Ex-Veganer. Aber anderes Thema haben wir ja ausführlich schon in anderen Podcasts besprochen.
Es gibt an der Stelle ja jetzt noch viele offene Punkte, was das Projekt betrifft, die wir natürlich auch in aller Ausführlichkeit ausführen wollen. Aber ich würde sagen, es war ja zumindest von meiner Seite sowieso immer angedacht, da mindestens einen Zweiteiler draus zu machen, um dem ganzen Thema eben den nötigen Raum zu bieten. Insofern würde ich es damit jetzt für die heutige Folge gerne beenden, damit wir nicht ausufern. Wir werden dann kommende Woche in der nächsten Folge noch die restlichen Punkte besprechen und dann vielleicht auch noch in einer zusätzlichen Folge häufig gestellte Fragen antworten, aber das sehen wir dann noch. Aber wenn du für den Moment nichts mehr hast, Nico und du, Katharina, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute.
Genau, vielleicht ein einziger Punkt nur für diejenigen, die jetzt die Folge gehört haben und jetzt nicht bis nächste Woche warten wollen. Es gibt ja jetzt schon sehr viel Infomaterial in online. Nochmal der Hinweis darauf, es gibt auf meinem YouTube-Kanal, die 5-teilige Videoreihe, die Doku-Serie, die sehr vieles schon mal bespricht. Es gibt die Maranhof-Webseite www.maranhof.de, die wir auch in die Videobeschreibung packen.
In die Podcast-Beschreibung, genau, das wollte ich gerade noch sagen, dass wir alles verlinken, aber...
Genau. Sorry, ich wollte nicht dein Part streiten. alles gut. Genau, und es gibt die Hofschätze-Seite www.hof-schätze.ae. Auf Hofschätze werden alle Maranhof-Pasta-Produkte und zukünftig eben auch dann weitere vertrieben, plus weitere landwirtschaftliche Produkte von anderen Landwirten, die wir sehr schätzen und von anderen Marken, die wir sehr schätzen. Da kann man sich informieren. Und auf Social Media, auf Instagram gibt es natürlich mittlerweile auch einige Beiträge zu dem Thema.
Genau, wunderbar. Alle Links eben in der Podcast-Beschreibung. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.